Einigkeit und Recht und Freiheit. Diese Zeilen habt ihr wahrscheinlich in den Wochen, wo Olympia übertragen wurde, so das ein oder andere Mal gesehen, gehört. Ich hätte es mir etwas öfter gewünscht, dass wir die Chance bekommen, etwas zu feiern. Die Bobfahrer und die Rodler haben es wieder für uns rausgerissen. Und es war interessant, dass meine Jungs, mit denen wir Olympia geguckt haben, das immer wiederholt haben, immer und immer wieder, Einigkeit, Recht und Freiheit, Einigkeit. Und ich habe die gefragt, du wisst ja eigentlich, was ihr da sagt. Ja, ja, das singen die doch immer. Ich sage, ja, aber diese Hymne vereint uns. Das ist etwas, was uns vereint. Nachdem wir eine Strophe bewusst rausgelassen haben, weil sie zu einem dunklen Kapitel unserer Geschichte gehört, ist diese Einheit, gerade auch nach der Wiedervereinigung, wo ein Volk wieder zusammengekommen ist, etwas, was uns Deutsche prägt. Und um Einheit soll es heute auch gehen. Um das Verständnis, was die Einheit der Gemeinde Gottes wirklich ausmacht. Und den Aspekt, den du erwähnt hast, der kommt heute nicht ganz so vor, aber das erzähle ich nachher. Und Einheit ist unglaublich wichtig in unserer Zeit. Eine Zeit, die sehr stark individualisiert ist, wo überall ein I vorsteht, das I für mich, meine Bedürfnisse, meine Vorstellung, meine Weltanschauung, ist die Einheit der Gemeinde Gottes unglaublich wichtig. Weil die Einheit der Gemeinde Gottes basiert nicht auf der Meinung Einzelner, sondern auf einem festen Fundament. Und darum schauen wir uns diese Einheit der Gemeinde Gottes näher an, schauen uns im ersten Punkt das Fundament an. Also wir springen an das Ende des Textes, bevor wir uns die Anweisung für den Lebenswandel genauer anschauen. Und wir gehen über jetzt in den zweiten Teil des Epheserbriefes. Vor zwei Wochen habe ich im Grunde den ersten Teil abgeschlossen. Letzte Woche wurde das nochmal zusammengefasst, worum es im ersten Teil geht. Und heute geht es um Epheser 4, die Verse 1 bis 6. Ich hatte gedacht, machst du weiter, habe es dann doch gekürzt, weil es thematisch besser passt und die Predigt nicht überfrachtet. Also ihr könnt gerne mitlesen in der Basisbibel oder ihr lest in eurer Übersetzung nach. Paulus schreibt, ich bitte euch als jemand, der in Haft ist, weil er zum Herrn gehört, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Geduld, Freundlichkeit, voller Demut, Freundlichkeit und Geduld, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Ihr seid ein Leib, ein Geist lebt in euch. So ist es auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. Die Einheit der Gemeinde wird gelegt durch das Fundament, was Gott bewirkt, erkauft und auch in seinem Wesen vermittelt. Und in diesem neuen Abschnitt beginnt Paulus mit einem Deshalb. Und das ist für alle, die in der persönlichen Bibellese unterwegs sind. Deshalb ist immer so ein Signalwort. Wenn man am Anfang eines Satzes ein Deshalb sieht, kann man immer die Frage stellen, weshalb? Was ist denn genau der Grund? Und den Grund für die Einheit beschreibt Paulus in den ersten drei Kapiteln. Das ist der Grund. Und Paulus sagt, okay, daraus ergeben sich Konsequenzen. Darum nennt man den zweiten Teil des Epheserbriefes den parakletischen Teil, den ermahnenden, ermutigenden Teil, wo Paulus ins Detail geht und sagt, welchen Sinn hat das denn das Ganze? Und Parakaleo ist das griechische Wort dafür. Es ist ein Wort, was in den alten Übersetzungen oft als Ermahnen steht. In den neueren Übersetzungen wird es oft als Ermutigung übersetzt. Und es hat beide Facetten. Es ist wie so ein zweischneidiges Schwert. Es ist beides. Es ist genauso, wenn ein Trainer zu einer Mannschaft oder zu einem Spieler sagt, du solltest dich mehr bewegen. Das kann ermutigend klingen, es kann aber auch sein, hey, wenn du dich nicht bewegst, findest du dich auf der Bank wieder. Also Parakaleo ist so ein Wort, das hat beide Facetten drin. Und diese Ermahnung, die Paulus hier weitergibt, soll die Gemeinde ermutigen, aber auch ermahnen. Hey, denkt daran, was wichtig ist. Und es ist wichtig insofern, dass der zweite Teil nach diesem ersten Teil kommt, wo Paulus zuerst einmal die Realität beschrieben hat. Oft drehen wir die Reihenfolge um. Wir sagen, wenn du das gemacht hast, dann entsteht das und das. Das macht Paulus hier nicht. Sondern er sagt, Gott hat das und das gemacht. Die Konsequenz davon ist, dass ihr so und so lebt. Das ist der zweite Teil, in dem wir uns jetzt befinden. Und deswegen habe ich auch an den Anfang das Fundament gelegt, was Gott legt, um uns das nochmal in Erinnerung zu rufen, damit wir nicht sofort in die To-Do-Liste kommen. Gerade wir Deutschen, wir sind ja sehr pflichtbewusst, wir gehen sofort so, okay, was muss ich jetzt machen? Sag mir doch einfach, was ich machen muss, dann erledige ich das schon. Dabei vergessen wir aber, auf welcher Grundlage wir das machen. Und Paulus macht deutlich, was das Fundament ist. Ihr seid ein Leib, ein Geist lebt in euch. So ist es auch eine Hoffnung. Also er nennt 7 Säulen im Grunde, die das Fundament dieser Einheit bilden. Und er fasst da die Dinge zusammen, die in den letzten 3 Kapiteln immer und immer wieder auf unterschiedlichste Art und Weise schon in den Boden theologisch gerammt hat, um deutlich zu machen, das ist das Fundament. Es ist ein Leib. Ein Geist, eine Hoffnung, es ist ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott. Also eine Zusammenfassung, die er aber auch nicht weiter erklärt. Außer bei dem letzten finden wir keine Erklärung. Was meint er denn mit diesen Begriffen? Was genau versteht er denn darunter? Aber für Paulus ist es wichtig, Gott legt das Fundament für unsere Einheit. Und das ist für uns genauso wichtig. Wir sind eine Einheit, nicht weil wir uns so gut verstehen, nicht weil wir dieselbe Meinung teilen oder ähnliches. Wir sind eine Einheit als Christen, weil es ein Leib ist, in dem er die Heiden, die Juden, die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, Männer, Frauen, Freie, Sklave, Sozialhilfeempfänger, Arbeitgeber, Schüler, Leute, die im Ruhestand sind, Leute, die Singles sind, Leute, die eine Großfamilie haben. Alle sind zusammengefügt in einen Organismus, die Gemeinschaft des Leibes Christi, die Gemeinde. Es ist ein Geist, der diese Gemeinschaft durchweht und vereint. Es ist nicht unsere Geisteshaltung, nicht mein Taufverständnis, nicht mein Schriftverständnis. Es ist ein Geist, der diese Gemeinschaft durchdringt und vereint. Es ist eine Hoffnung auf diesen König, der einmal regierend wiederkommt und das Leid ein für alle Mal beenden wird. Das ist diese Hoffnung, die uns vereint. Es gibt nur einen Herrn, es gibt nur einen Kyrios, vor dem wir alle unser Knie beugen werden. Einer, der uns zu sagen hat, was wir zu tun haben. Und es ist der eine Glaube, der Vertrauen auf diesen Herrn, dass sein Weg, das ist, was wirklich zählt. Ein Glaube, ein Vertrauen, ein sich hineinwerfen an diesen einen Herrn. Und dann kommt ein Wort, was er vorher gar nicht erwähnt hat, dann kommt die Taufe. Nicht Taufverständnis, ne? Also Taufe. Und zwar die eine Taufe. Es gibt nur einmal diesen Moment, wo wir uns hineingeben in unserem Glauben und sagen, das soll für uns auch Wirklichkeit sein. Und wir bekommen mit der Taufe, das ist nicht nur ein Symbol, sondern es ist eine Handlung, in der wir Anteil bekommen an dem, was unser einer Herr am Kreuz für uns getan hat. In der Taufe sterben wir für den Anspruch der Sünde. Darum ist die Taufe nicht irgendwie so eine Option. Es gab mal eine Zeit lang in den FEGs so einen Trend, sage ich mal, über den sich unser Systematiker, unser Dozent für systematische Theologie immer aufgeregt hat. Weil wir FEGler, wir akzeptieren ja das Taufverständnis der Großkirchen und sagen, wenn jemand seine Taufe als Kind annimmt, dann respektieren wir das. Sagen aber, das ist unser Taufverständnis. Und dann gab es Leute, die sagten, ja, wenn ihr das so akzeptiert, scheint es ja nicht wichtig zu sein. Also haben sie sich nicht taufen lassen. Und das geht nicht. Eine Taufe ist Pflicht. Nicht, also der Schächer am Kreuz wird oft als Beispiel herangeführt. Der hatte keine Zeit, sich taufen zu lassen. War trotzdem gerettet. Weil Jesus es ihm zugesagt hat. Aber in der normalen Jüngerschaft gehört Taufe dazu, weil sie uns hineintauft und hineintaucht in diese Zusagen, die Christus uns gibt. Und dann ist es egal, wenn du sagst, hey, meine Taufe als Kind nehme ich an. Dann ist das auf dein Gewissen. Ist okay, wenn du mich fragst, was ich von der Schrift her sehe, dann sage ich dir, was ich von der Schrift her sehe. Aber dieses hineingenommen werden ist für Paulus hier wichtig, dass er das mit hineinnimmt. Er lässt das nicht außen vor. Das ist keine Beliebigkeit. Das ist für Paulus ist das Pflicht. Dass Taufe dazugehört und dass es einer der Marker ist für die Einheit der Gemeinde. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Und das ist das Einzige, was Paulus halbwegs entfaltet. Der macht deutlich, in Gott gründet und mündet alles. Aus ihm kommt alles raus. Und er ist es, der durch alles hindurch wirkt. Das ist der Grund für unsere Einheit. Gott, nicht Hermann Heinrich Grafe, nicht Johann Schick, nicht irgendjemand anderes hier. Gott selbst ist der Grund für diese Gemeinschaft. Und das ist wichtig, weil Einheit etwas ist, was immer wieder angegriffen ist. Und wie gut ist es, dass sie nicht von uns abhängt und nicht in uns ihren Ursprung und ihre Kraft gewinnt. Gott ist es, der diese Einheit gegründet hat. Wir müssen nicht Einheit gründen. Und zu unserem Auftrag kommen wir noch. Aber ich finde das wichtig, denn diese Einheit ist damit weltweit. Wir sind ein Leib mit den Menschen, die im Iran vielleicht durch den Bombenschlag gerade geliebte Menschen verloren haben. Wir sind mit ihnen verbunden durch den einen Herrn, und so weiter und so fort. Wir sind mit den Christen in Israel verbunden, die Hoffnung haben, dass die Atombombe ihr Land vielleicht nicht auslöscht. Wir sind verbunden mit den Christen, die in Indien, Nordkorea oder in irgendeiner anderen Nation leiden, weil sie zu diesem einen Christus gehören. Wir sind verbunden mit den Christen in Amerika, über die wir vielleicht den Kopf schütteln oder herablässt, wir sind mit ihnen verbunden. Nicht wegen unserer politischen Ansichten, sondern wegen Christus. Wir sind verbunden mit diesem einen Leib in unserer Unterschiedlichkeit. Und in dieser Unterschiedlichkeit ist eine Schönheit, eine wunderschöne Schönheit. Das Problem ist, wir Menschen, wir sehen, wie Einheit eigentlich zu uns gehört. Wir wollen dazugehören. Und wir versuchen, ein menschliches Konstrukt zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ja so die gefälschten Trikots. Früher waren die so billig, dann stand da statt Adidas Abibas. Und ich habe den Eindruck, wir versuchen auf diese Art und Weise Einheit zu reproduzieren. Und wir haben unterschiedliche Methoden. Uniformität ist eine Sache. Wir machen alles gleich. Alles ist gerecht. Und wir sehen, wozu das führen kann in Nordkorea. Wo Menschen gleich gemacht werden. Und ey, und wehe, du siehst das nicht so wie ich. Ey, dann hast du ein Problem. Das ist nicht die Einheit, von der Christus spricht. Christus vereint die unterschiedlichsten Leute. Und Christus ist die Mitte. An ihm orientiert sich alles. Und dann ist da plötzlich eine Vielfalt drin. Eine Farbenpracht. Wo jede Farbe seinen Platz hat und in einem Kunstwerk kommen diese Farben zusammen. Das Problem ist, dass wir nicht nur Uniformität machen, sondern wer diese Farben schon mal gemischt hat, als Kind, als Grundschüler, war es bei uns immer so die Herausforderung, okay, trinkst du den Becher? Und ihr wisst, welchen Becher ich meine. Dieser Becher, wo alle Farben zusammengemischt werden. Die Farbe war nicht schön. Aber das passiert, wenn wir alle Unterschiede versuchen wegzuradieren in einen Einheitsbrei und zu sagen, wir sind doch alle gleich. Ist doch alles gleichwertig, gleich. Nee, die Schönheit der Einheit ist nicht, indem wir sagen, es ist alles gleich. Die Schönheit der Einheit besteht darin, dass die unterschiedlichsten Leute in der Liebe zu Christus zusammenkommen und sagen, ihm will ich dienen. Ihm will ich. Und dann kommt jemand, der ist so ein sonniges Gemüt und der sprüht das Gelbe in die Gemeinde hinein. Und da kommt jemand, der ist eher wie blau. So etwas zurückhaltend. Schwermütig, aber vielleicht mit einer Tiefe. Die Schönheit der Einheit besteht nicht in dem, was wir gemacht haben. Nicht durch Uniformität, nicht durch so einen Einheitsbrei, der eigentlich eklig ist und den keiner haben will. Die Schönheit der Einheit ist das, wofür Christus sein Leben gegeben hat. Gott legt das Fundament und es hängt nicht von uns ab. Und darum habe ich es an den Anfang gestellt, weil das ist wichtig, bevor wir sehen, was wir zu tun haben, ist wichtig, dass wir das verstehen. Nicht wir haben diese Einheit gegründet. Und es kommt ab und zu vor, dass in Gottesdiensten dann gesagt wird, ich weiß, das ist für Gottesdienstleiter auch schwer und ich habe das auch schon gemacht, dass dann gesagt wird, ja, und wir wollen jetzt diese Einheit bauen. Hey, wir bauen da nichts. Die ist schon gebaut, die ist schon ergründet. Wir können bewahren und gestalten. Wir können es so machen, dass die Einheit sichtbar und greifbar und erscheint. Und wir können bewahren, was Christus erkauft hat. Denn darüber spricht Paulus hier. Und darum habe ich es auch aufgeteilt. Denn er entfaltet in diesem Text das bewahrende Handeln und das gestaltende Handeln. Diese zwei Aspekte. In den Versen 1 bis 6 betont er neben dem Fundament auch das bewahrende Handeln. Das schauen wir uns gleich an. Ab 7 und weiter entfaltet er, wie gestalte ich das denn aktiv? Und da kommen die Charismen, die Geistesgaben zum Zuge. Den Rücken frei halten. Deswegen sagte ich, es ist ein tolles Bild, was du verwendet hast. Aber dieser aktive Einsatz, wo jemand meine Schwäche aufnimmt in seiner Andersartigkeit durch die unterschiedlichen Gaben, das kommt eher im zweiten Teil. Das würde aber heute den Rahmen sprengen, deswegen beschäftigen wir uns heute nur mit diesem bewahrenden Handeln. Aber ich möchte, dass ihr die Schönheit der Einheit noch einmal vor Augen habt. Dieses Bunte, dieses Unterschiedliche, dieses Herrliche, was Gott gegründet hat. Denn das ist das, was Paulus im Hinterkopf ist. Es ist wie eine Waage, denn er sagt, ich bitte euch als jemand, der in Haft ist. Also Paulus sagt nicht, hey, hier, ich als Apostel, sage euch jetzt mal, was ihr zu tun habt. Sondern er sagt, hey, ich bin jemand, der wegen Jesus bin ich im Gefängnis. Das ist aber kein Problem, weil die Einheit ist größer. Gott ist größer. Führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Und deswegen, die Waage ist ein gutes Bild. Führt euer Leben so, wie es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Der Einheit. Führt euer Leben genau so. Denn Gott hat in die Waagschale seinen Sohn, seinen Geist, seinen Plan, sein Wort, die Taufe und so weiter. Das alles hat Gott in die Waagschale geworfen. Hey, führt euer Leben so, dass es das ausgleicht. Dass es in der Waage ist. Führt es konsequent. Führt es so, wie es dem entspricht. Und dann nennt er Dinge, wo wir eigentlich... Da geht es nicht um das aktive Handeln, ich mache etwas, sondern eigentlich geht es darum, dass wir uns da zurücknehmen. Voller Demut. Und ich habe statt Freundlichkeit, da passt das Wort Sanftmut meines Erachtens besser. Und Geduld und ertragt euch gegenseitig in Liebe. Das sind die Haltungen und die Handlungsweisen, die Paulus hier an uns als Gemeinde weitergibt. Und das sind alles Dinge, bei denen wir nicht mehr tun müssen, und eigentlich weniger von uns. Denn manchmal habe ich den Eindruck, wir werfen ziemlich viel in diese Waagschale von uns. Demut bedeutet nicht, dass ich mich schlecht mache. Oh, ich bin so wenig wert. Oh, ja, tut mir leid, Johann, ich habe ja nicht Theologie studiert. Darum kann ich... Hey, du hast den Heiligen Geist. Halt bitte die Klappe. Ey, sorry, das ist einer der schlimmsten Sätze für mich. Wenn Leute so zu mir... Ja, ich weiß, dass du keine Theologie studiert hast. Du hast denselben Geist wie ich. Wir sind eine Einheit. Demut bedeutet, dass ich weiß, wer ich bin in Christus. Das heißt, dass ich weiß, dass ich nicht mehr bin als Christus. Dass ich nicht mehr bin als meine Brüder und Schwestern. Auch wenn ich einen Titel oder was auch immer habe. Demut bedeutet, dass ich weiß, wer ich bin. Und das heißt, manchmal muss ich weniger von meinem Ego, von meinen Errungenschaften in diese Waagschale werfen. Sanftmut wird oft verwechselt mit Schwäche. Sanftmut ist wie ein Schwert, das in der Scheide steckt. Das ist Sanftmut. Sanftmut hat Mut in sich. Ich habe Mut, schwach zu sein. Ich habe Mut, Schwäche zuzulassen. Ich muss nicht der große Held sein. Und ich muss nicht jedes Mal sagen, hey, ist mir, ja, geht mir gut. Muss ja. Nee, Sanftmut heißt, ich habe Mut dazu, verletzlich zu sein. Zweifel zuzulassen. Schwäche zuzulassen. Aber wenn es sein muss, zu kämpfen. Denn da gehört Mut zu, diese Art von Schwäche. Geduld bedeutet, jemanden zu tragen. Und viele von uns kennen dieses Gebet, Herr, schenk mir Geduld, aber sofort. Wir kennen es, was es bedeutet, zu ringen und sich Situationen nicht verändern. Wir sehen uns danach, aber Gott lässt uns da drin und wir müssen aushalten und weniger von unseren Zielen. Und das ist ja manchmal, das ist die Erfahrung, die Willi so ein bisschen beschrieben hat. Er wollte, er hatte seine Pläne. Und dann zu erfahren, ich muss mich jetzt in meiner Krankheit gedulden, mit meiner Schwäche zufrieden geben, dass Gott macht, meine Pläne durchkreuzt. Und dann ertragt euch gegenseitig in Liebe. Manchmal haben wir so ein romantisches Verständnis von Liebe, dass wir denken, oh, ich muss total hier so happy sein mit allen. Nein, ich muss die Geschwister in ihrer Schwäche tragen, genauso wie sie mich und meine nervigen Eigenschaften genauso tragen müssen. Nicht, weil ich der Grund dafür bin, sondern weil Christus als erstes mich getragen hat. Diese Dinge mache ich nur, weil da eine Einheit ist, auf der ich stehe. Auf der ich einen festen Halt und Fundament habe. Und dann nehme ich mich zusammen. Und Paulus sagt dann, bemüht euch darum. Bewahrt es. Bemüht euch darum, diese Einheit zu bewahren. Und er verwendet hier für das Wort bewahren einen militärischen Begriff aus der Wache. Also haltet Wache, dass das nicht passiert. Mein Schwiegervater hat mir mal erzählt von seiner Zeit bei der Bundeswehr und wie die Wacheinheiten bei ihm damals aussahen. Welche Spiele gespielt wurden, welche Schlupflöcher gesucht und gefunden wurden. Das passiert nur bei Menschen, die keinen Angriff fürchten. Fragt mal israelische Soldaten nach dem 7. Oktober, wie sie Wache gehalten haben. Denkt ihr, die haben gespielt? Denkt ihr, die hatten irgendwie Zeit, Brawl Stars, Candy Crush oder irgendwas anderes zu spielen, bei Instagram zu surfen? Nee, die waren da, die haben bewacht. Und genau das verwendet Paulus, weil er sagt, unsere Einheit ist permanent unter Angriff. Und zwar nicht nur von äußeren Feinden, von uns selbst aus. Darum bewacht sie. Denn der Frieden, diese Einheit ist das Band, das alles zusammenhält. Und er verwendet hier nicht das Wort für ein Seil. Nicht irgendwie, es ist ein Band. Es kann zerreißen. Die Einheit, die Gott gegründet hat, kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun. Das kann sie nie zerstören, weil nicht unsere Worte, nicht unsere Taten haben sie gegründet. Aber es kann sie echt in Mitleidenschaft ziehen. Darum ist die Frage, wie wir Wache halten. Wie wir diese Schönheit der Einheit zur Verwirklichung bringen. Wie wir immer mehr davon ausdrücken. Und darum möchte ich dir am Ende nicht einfach nur die Appelle hinterlassen, sondern ich möchte dir einige Fragen stellen. Dieses, der Frieden, das Band, was alles zusammenhält. Ich möchte, dass du diese Fragen nicht nur jetzt, sondern auch in der nächsten Woche einfach bewegst. Dafür liegen einige Blätter mit den Fragen beim Infotreff, genauso wie auch die Gebetskärtchen, wo du für andere Menschen beten kannst. Denn vielleicht ist es dran, dass du für andere betest. Denn das sind Sachen, die das Band des Friedens zusammenhalten. Wo ich nicht nur an mich, an meine Bedürfnisse denke, sondern für andere einstehe. Vielleicht auch aus einer anderen Generation. Menschen, mit denen ich bisher in der Gemeinde nur Hallo gesagt habe. Aber da mal hingehen und zu fragen, du, wofür kann ich beten? Aber eben auch gucken, wo belaste ich dieses Band? Wo lasse ich diese Waage auf eine ungesunde Art und Weise mit meinen Vorstellungen, mit meinen Handlungen kippen? An welchen Stellen in unserem Gemeindeleben bin ich eher damit beschäftigt, eine Einheit nach meinen eigenen Vorstellungen herauszustellen, anstatt die bereits geschenkte Einheit des Geistes wie ein Schatz aktiv vor Spaltung und Stolz zu bewahren? Wo widerspreche ich oder begrenze ich schlechtes Reden, dumme Sprüche oder überzogene Kritik über andere Geschwister, Mitarbeiter oder Leitung? Und wo lasse ich es vielleicht geschehen? Die nächste Frage, wenn ich mein Verhalten in Konflikten oder bei Meinungsverschiedenheiten, vielleicht auch über politische Einstellung, auf diese Waagschale lege, spiegelt mein Gewicht an Demut und Größe die Größe der Gnade wider, die Gott mir geschenkt hat? Oder bringe ich diese Waage durch das Pochen auf mein eigenes Recht, auf meine eigene Meinung aus dem Gleichgewicht? Wo fällt es mir besonders schwer, die Andersartigkeit meines Nächsten, seine Gaben, seine Herkunft, seine Ansichten, nicht als Bedrohung, sondern als gottgewollte Schönheit der Gemeinde zu sehen? Und wo muss ich lernen, Spannungen liebevoll auszuhalten, ohne den Leib Christi zu zerreißen? Welcher meiner Haltungen oder Worte gegenüber Geschwistern in der Gemeinde stärkt momentan das Band des Friedens? Und welche gefährden oder beschädigen es vielleicht unbewusst, weil ich meine eigenen Vorstellungen über das Wirken Gottes in den anderen, über den anderen stelle? Das sind keine leichten Fragen. Und ich habe sie bewusst so formuliert und sehr ausführlich, damit wir sie mit ins Gebet nehmen. Damit wir sie nicht nur selbst reflektieren, sondern damit wir Gott das hinhalten, weil er es wert ist. Paulus ermahnt und ermutigt uns, führt es entsprechend dem, wozu ihr berufen seid, weil es das wert ist. Die Einheit, die Gott erkauft hat, ist es wert, dass wir es prüfen vor Gott, dass wir es hinhalten. Und ich wünsche, und es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie ganz schlimm sehe, sondern ich muss das bei mir anfangen. Und ich habe es bei mir in der stillen Zeit an einigen Stellen, wo ich sagte, Jesus, da bin ich schuldig geworden. Da muss ich erneuert werden durch dich. Hilf mir, dass ich diese Schönheit heraus... Ey, ich bin da nicht besser als ihr. Aber lasst uns da zusammen daran arbeiten, zusammen Gott fragen, dieses bewahrende Wirken, damit die Schönheit sichtbar und greifbar wird. Und darum finde ich es so gut, dass wir heute das Abendmahl miteinander feiern. Weil im Abendmahl werden all diese Zusagen, die die Grundlage für unsere Einheit bilden, greifbar, sichtbar, schmeckbar. Dass wir zu ihm gehören, dass wir ein Leib sind, dass er uns teuer erkauft hat, einen neuen Bund mit uns geschlossen hat. Darum nutzt diese Zeit, und vielleicht geht gerade ein Aspekt, eine Frage dir nach, dann nutzt diese Zeit während des nächsten Liedes, was wir singen, um es schon mal vor Gott zu bringen. Dort Buße zu tun, wo du deine Geschwister verurteilt hast, wo du zu viel von dir in diese Waagschale geworfen hast und damit alles aus dem Gleichgewicht gebracht hast. Nutz es, um das zu prüfen vor Gott. Aber auch vielleicht einen neuen Platz zu finden, denn wenn wir gleich das Abendmahl feiern, feiern wir es, indem wir das Abendmahl durch die Reihen geben. Und hier auf der Seite wird der große Kelch sein und in den anderen Bereichen werden die kleinen Kelche herumgegeben. So könnt ihr das Lied, was wir gleich miteinander singen, dazu nutzen, auch einen neuen Platz zu finden. Aber wenn ihr geht, singt es trotzdem mit, denn es ist ein tolles Lied. Herz und Herz vereint zusammen. So ein Klassiker, so ein Oldie. Aber es gibt so zwei Strophen, die ich echt liebe, die ich textlich so stark finde. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Hier nochmal das Fundament. Es geht nicht um mich. Meine Liebe gilt Christus. Und zwar miteinander. Weiter. Kommt, ach kommt ihr Gnadenkindern und erneuert euren Bund. Schwöret unserem Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und die nächste. Und wenn es eure Liebesketten, Festigkeit und Stärke fehlt, oh, so fleht um die Wette, bis sie Jesus widersteht. Denn dafür feiern wir das Abendmahl. Dass Jesus diese Liebesketten wieder neu stellt. Dass dort, wo ich kalt geworden bin, Jesus sie mit seinem Feuer neu entzündet und neu formt. Gott segne euch dabei. So lasst uns miteinander singen und unseren Gott anbeten. Amen.